Damit die Dinge nicht langweilig werden, muss man sie immer mal wieder etwas anders machen. Und heute starte ich mal die Predigt so, wie ich noch nie eine Predigt gestartet habe, mit einem Märchen, das uns dann zum Bibeltext hinführt. Es war einmal ein König, der herrschte über ein großes Reich, war stark, berühmt und mächtig. Eines Tages, als er so durch sein Land ritt, da sah er im Schmutz der Straße eine junge Frau sitzen, die bettelte. Er schaute sie an und wie sollte es anders sein im Märchen, er fand sie sehr schön und er verliebte sich Hals über Kopf in diese junge Frau. Von diesem Moment an ging sie ihm nicht mehr aus dem Kopf. Aber wie sollte er ihr jetzt seine Liebe zeigen? Selbstverständlich könnte er sie einladen und mit in seinen Palast nehmen. Er könnte ihr die schönsten Kleider geben und sie heiraten. Und gewiss würde sie ihm auch nicht widersprechen, sondern sich auch freuen über diesen sozialen Aufstieg und glücklich sein. Doch genau dieser Gedanke, dass sie sich nur freuen würde, weil sie jetzt aus dem Schmutz der Straße herausgehoben würde, das wurmte den König. Er wünschte sich, dass die Bettlerin ihn auch wirklich um seiner selbst liebt, ohne sein Reichtum, ohne seine Macht und ohne seine Stellung. Er wünschte sich, dass sie ihn einfach als Mensch kennenlernt, der als einfacher Mensch auf ihrer Stufe steht. Also reift in ihm ein Plan. Er nimmt die Krone ab, er zieht sich Lumpen an und er verkleidet sich selbst als Bettler. Er verlässt sein Schloss ganz heimlich und er geht zu seiner Liebe, um ihr zu begegnen und so lernen sich die beiden als ihresgleichen kennen. Doch wann wird der Moment sein, indem er sich ihr jetzt zu offenbaren gibt? Wann wird er sie in sein Schloss holen und als Königin an seine Seite stellen? Müsste der König und die bettelnde Frau nicht ihr ganzes Leben miteinander als Bettler verbringen, damit der Schock über die wahre Identität des Königs nicht über die arme Frau hereinbricht? Eigentlich könnte sich der König doch niemals oder erst ganz spät zu erkennen geben, sonst würde ihm die Frau ja nie als Gegenüber als auf Augenhöhe erscheinen. Wie könnte sie ihm zum Beispiel im Streit jemals widersprechen, wenn sie sich stets daran erinnert, dass er sie wieder in ihr altes Leben zurückstoßen könnte? Müsste der König nicht sein ganzes Königtum hingeben, um wirklich ihr ein Gleicher zu sein? Könnte er damit vielleicht ihr Herz gewinnen, ohne mit einem Auge noch auf die Vorzüge des Königdaseins zu schielen? Aber was wäre jetzt, wenn der König diesen Schritt gehen würde? Er würde sein Königreich nehmen und er würde es einfach jemand anderem schenken. Alles hinter sich lassen, was mit dem Königsein zu tun hat. Wäre er dann eigentlich noch er selber? Oder würde er seine eigene Persönlichkeit so sehr zurückstellen, dass schon gar nicht mehr klar ist, wer er eigentlich ist? König oder Bettler? Also manche Märchen haben auch richtig philosophischen Charakter. Ihr merkt, das sind schwere Fragen. Heute an Palmsonntag, da erinnern wir uns, wie es Maria so schön gesagt hat, mit diesen Palmzweigen daran, mit allen Christen der Welt, dass Jesus damals in Jerusalem eingezogen ist als König und die Menschenmenge hat ihm zugejubelt und hat ihm Beifall gegeben. Und obwohl er die mächtigste Person des ganzen Universums war, da hat er niemals diese Macht und diese Gottkarte ausgespielt und diese Macht raushängen lassen. Stattdessen hat er das ultimative Beispiel hinterlassen, wie man mit Macht umgehen soll. Und darüber schreibt Paulus im Philipperbrief im 2. Kapitel. Und da werdet ihr gleich merken, geht es um einige Fragen, die sehr ähnlich zu dem sind, was ich gerade im Märchen gefragt und gestellt habe. Lasst uns zunächst mal diesen Text lesen aus dem 2. Kapitel des Philipperbriefes. Da heißt es folgendes, Philipper 2, Abvers 5. Das ist die Haltung, die euren Umgang miteinander bestimmen soll. Es ist die Haltung, die Jesus Christus uns vorgelebt hat. Er, der Gott in allem gleich war und auf einer Stufe mit ihm stand, nutzte seine Macht nicht zu seinem eigenen Vorteil aus. Im Gegenteil, er verzichtete auf alle seine Vorrechte und stellte sich auf dieselbe Stufe wie ein Diener. Er wurde einer von uns, ein Mensch wie andere Menschen. Aber er erniedrigte sich noch mehr. Im Gehorsam gegenüber Gott nahm er sogar den Tod auf sich. Er starb am Kreuz wie ein Verbrecher. Deshalb hat Gott ihn auch so unvergleichlich hoch erhöht und hat ihm als Ehrentitel den Namen gegeben, der bedeutender ist als jeder andere Name. Und weil Jesus diesen Namen trägt, werden sich einmal alle vor ihm auf die Knie werfen. Alle, die im Himmel, auf der Erde oder und unter der Erde sind. Alle werden anerkennen, dass Jesus Christus der Herr ist und werden damit Gott, dem Vater, die Ehre geben. Paulus fordert die Christen in Philippi dazu auf, die Jesus-Haltung einzunehmen, ihn als Vorbild zu nehmen. Die Verse 6 bis 11 beschreiben diese Haltung, die Jesus hat, und sie sind im Griechischen so sehr poetisch ausgestaltet, dass man davon ausgeht, dass sie von einem Lied oder von einem Glaubensbekenntnis eben stammen. Da geht leider im Deutschen so einiges verloren, aber bekannt sind diese Verse als der Christus-Hymnus, also das Christuslied. Paulus reflektiert, was Jesus da eigentlich gemacht hat, als er von seiner göttlichen Throne herabgestiegen ist, hinab in unsere Welt. Und er sagt dazu, er verzichtete auf alle seine Vorrechte und stellte sich auf dieselbe Stufe wie ein Diener. Jesus legt also alle seine göttlichen Vorrechte ab, seine Gottgleichheit, seine Herrschaft, seinen Ruhm, und er kommt als Diener zu uns. In dieser Geschichte, in diesem Märchen ist es ja so, dass der König eigentlich schauspielert. Er legt seine Kleider ab und er zieht sich Lumpen an und er tut so, als ob er ein Bettler war. In Wirklichkeit bleibt er natürlich innerlich ein König. Bei Gott ist das etwas anders. Wie Gott oder wie der König die Frau liebt, umso mehr liebt Gott uns Menschen. Aber um uns seine Liebe zu zeigen, verkleidet er sich nicht einfach als Mensch, wirft sich irgendwie eine andere Jacke über, sondern Gott wird ein Mensch. Voll und ganz, von der Geburt bis zum Tod, erlebt er alles, was das Menschsein ausmacht. Er erlebt Not und Armut, Kälte und Hitze, Schmerzen und Verrat. Er geht zu den Menschen, die in schwierigen Situationen leben. Er isst mit Leuten, mit denen die Gesellschaft nichts zu tun haben will. Und Gott lebt in Jesus mitten unter uns Menschen, in aller Gebrochenheit. Und die Krone, das Ende, das Ergebnis ist, er wird sogar noch von den Menschen hingerichtet, obwohl er nichts verbrochen hat. Paulus sagt, im Gehorsam gegenüber Gott nahm er sogar den Tod auf sich. Er starb am Kreuz wie ein Verbrecher. All das tut Jesus nicht aus Zwang, er tut es freiwillig, sonst wäre es ja nicht irgendwie ein Vorbild. Und trotzdem bedeutet es nicht, dass es einfach war. Wenn wir über den Willen Jesu und den Willen des Vaters reden, dann wird es theologisch ein bisschen kompliziert. Man kann sich ja durchaus fragen, wenn Gott jetzt in Jesus Mensch wird, dann hat er doch den gleichen Willen noch. Dann ist es ja Gott. Was bedeutet denn das überhaupt, dass Jesus sagt, ich tue den Willen des Vaters? Das Konzil von Chalcedon hat im Jahr 451 dazu eine schöne Formulierung gefunden und hat gesagt, was da passiert ist in Jesus, ist, dass Gott ganz Mensch oder beziehungsweise wahrer Mensch und wahrer Gott war die Formulierung. Wahrer Gott und wahrer Mensch. Als wahrer Mensch hat Jesus einen eigenen Willen, zum Beispiel seine Selbsterhaltung. Wenn er die nicht gehabt hätte, dann wäre sein ganzes Leben oder wenn er in Gethsemane betet, möge der Kelch an mir vorübergehen oder nicht mein Wille geschehe, sondern deine, wäre Schauspielerei gewesen. Aber das war es nicht. Jesus hat auch einen eigenen Willen. Und trotzdem stellt er den Willen des Vaters im Himmel immer wieder über sein und sagt, es geht darum, was Gott möchte. Und ist damit ein Beispiel für uns. Der deutlichste Ausdruck seiner Demut ist dann, dass er so weit geht, sogar ans Kreuz. Das ist das, diese Hingabe, die ist für Paulus das, was vorbildlich ist. Wenn wir zu dieser Geschichte vom Bettler und vom König jetzt zurückkehren, dann sind wir Menschen alle so wie diese Bettler, die im Schmutz sitzen. Obwohl wir eigentlich am liebsten alle Könige sein würden. Also wir unternehmen ja recht viel, um als Könige angesehen zu werden. Unsere ganze Gesellschaft baut ja auf Oscars, Emmys und Lob und gutes Zeugnis und was man so alles kriegen kann. Heutzutage kriegt man sogar so ein Lob in das Zeugnis rein, wenn es irgendwie ganz gut läuft. Also wir sind ja darauf ausgerichtet, dass wir gelobt werden, dass wir wie Könige sein wollen, dass wir oben stehen wollen. Aber Jesus macht das eben nicht. Wir stehen am liebsten ganz oben. Und sind dabei so ein bisschen gefangen in unserer Eitelkeit. Als Paulus diesen Brief an die Philipper schreibt, da merkt er und ja, spiegelt das auch seinen Lesern, eigentlich seid ihr alle geistliche Bettler. Und mit diesem Christus-Hymnus, da erinnert er uns daran, dass derjenige, der wirklich an höchster Stelle thront, der alle Macht und das ganze All in seinen Händen hält, es genau umgekehrt macht. Er ist Bettler geworden. Anstatt zu zeigen, wie großartig er ist, was er für Macht hat und welchen Einfluss, wird er zum Diener. Seine Herrlichkeit und Größe lässt er im Himmel zurück und wird Mensch, kommt in den Schmutz unserer Welt hinab. Damit ist Gott uns nicht ferngeblieben und unnahbar, sondern hat sich zu uns gestellt. Er hat sich selbst hinabgekniet zu dem, der am Boden liegt, beugt sich zu den Leidenden, bringt den Gefangenen Freiheit. Gott geht in Jesus den Weg von oben nach unten. Und dieser Weg, der hat auch so seine Folgen. Und das ist das, worüber Paulus im zweiten Teil, in der zweiten Hälfte des Christusliedes spricht, ab Vers 9. Da schreibt er, deshalb hat Gott ihn auch so unvergleichlich hoch erhöht und hat ihm als Ehrentitel den Namen gegeben, der bedeutender ist als jeder andere Name. Und weil Jesus diesen Namen trägt, werden sich einmal vor ihm alle auf die Knie werfen, alle, die im Himmel, auf der Erde und unter der Erde sind. Alle werden anerkennen, dass Jesus Christus der Herr ist und werden damit Gott, dem Vater, die Ehre geben. Mit Auferstehung und Himmelfahrt kehrt Jesus also zurück zu diesem Gott, zu dieser Herrlichkeit. Die Dinge sind wieder so, wie sie sein sollten. Er steht an Gottes Seite und er bekommt einen Namen, der höher ist, bedeutender ist als jeder andere Name. Jetzt könnte man fragen, was ist denn jetzt dieser Name? Was bedeutet das? Habt ihr eine Idee, was dieser Name sein könnte? Es gibt auch so Lieder, die singen, wir erheben deinen Namen Jesus. Und dann singt man 20 Mal Jesus, Jesus und sagt, oh, ist das jetzt der Name? Ralf. Er wird retten, das ist die Bedeutung, genau, Yeshua, er wird retten. Es gibt tatsächlich verschiedene Auslegungen, manche sagen, naja, vielleicht ist der hebräische Gottesname, also Jahwe, oder die Hebräer sagen Adonai aus Respekt, gekennzeichnet, also der Ich bin für dich Da-Name. Aber interessanterweise wird das hier gar nicht wirklich thematisiert und deshalb gehen auch manche davon aus, dass sie sagen, in der Antike ist ja der Name immer mit dem Wesen einer Person verbunden. Also ein Name hat eine gewisse Würde, eine gewisse Stellung. Also ein großer Name hat eine gewisse Stellung. Und wenn hier gesagt wird, Gott gibt Jesus den Namen, der über allen Namen ist, dann ist vielleicht gar nicht ein konkreter Name gemeint, wie er jetzt auch immer lauten mag, sondern vielleicht heißt das einfach, es gibt keine Macht der Welt, es gibt nichts und niemand, was höher gestellt ist, als Jesus selber. Der, der sich so klein gemacht hat, wie es nur geht, wird von Gott an diesen Platz gerückt, der über alle Macht und über alles ganz oben steht. Diese Würde wird dann auch auf zwei Weisen beschrieben. Alle werden niederknien und alle werden anerkennen, dass er der Herr ist. Also ihr könnt euch ja vorstellen, wenn jemand niederkniet, das ist eine Geste der Verehrung, der Verneigung. Und im Himmel, auf der Erde und unter der Erde wahrscheinlich Engel, Menschen und auch Verstorbene. Also jedes Wesen, ausnahmslos jedes Wesen, wird eines Tages Gott anerkennen, Jesus anerkennen und damit Gott ehren. Das ist dieser Christus-Hymnus. Und ich habe ja schon gesagt, es geht viel an sprachlicher Gestalt und Kraft verloren. Und mal ganz ehrlich, über Lieder zu reden, ist eigentlich auch das Letzte. Also eigentlich muss man ja Lieder hören und singen und erleben und nicht darüber reden. Jetzt haben wir leider keine Noten und ich weiß auch gar nicht, ob es musikalische Lieder über den Christus-Hymnus gibt. Sicherlich irgendwo im Liederbuch, ob die uns jetzt so bewegen, wie es sein soll, weiß ich auch nicht. Wir müssen also schon irgendwie mit diesem Text arbeiten. Aber ich finde, in diesem Text, da steckt trotzdem so wirklich einiges Tiefgehendes drin, was uns bewegt und was mit uns zu tun hat. Und ich habe das so ein bisschen in drei Dinge gegliedert. Ich glaube, in diesem Text steckt eine Herausforderung für uns, es steckt ein Versprechen für uns und es ist eine Einladung in diesem Text. Die Herausforderung, zu der Paulus herausfordert, ist, am größten ist, wer allen dient. Das ist ja das, was Jesus uns als Vorbild macht. Am größten ist, wer allen dient. Jesus hat es uns vorgenommen. Er hat uns in seiner Liebe gezeigt, dass er sich nicht groß aufblasen muss, sondern er kam mit einer dienenden Haltung. Diese Jesus-Haltung, nenne ich sie, die sollen wir auch einnehmen. Uns nicht als Könige fühlen, sondern einander als Bettler dienen. Und das fordert mich schon zutiefst heraus. Eine der ganz großen Dinge ist ja oft so im Glauben, dass der Größte ist, der dem anderen dient. So eine ganz einfache Glaubensaussage sind manchmal die schwierigsten Dinge im Leben auch wirklich umzusetzen. Und ich habe mich gefragt, wo gehe ich Wege aus Liebe? Wie ist das bei mir? Und wo fehlt es mir vielleicht auch an Demut? Wo halte ich mich selbst und meine Sache für wichtiger als mein Gegenüber? Das habe ich mich gefragt. Könnt ihr euch auch überlegen, wie das euch damit geht, den anderen zu dienen? Dieser Herausforderung, die mit uns mitgeht, folgt aber auch jetzt ein Versprechen. Das Versprechen, dass Gott die Dinge zurechtrücken wird. Jesus kehrt ja dann zurück an den Platz, der ihm gebührt, an die Seite Gottes. Gott bewirkt eine Wiederherstellung. Und auch wir hoffen und vertrauen darauf, dass Gott die schiefen Dinge unserer Welt eines Tages eben auch zurechtrückt. Wann und wie das geschehen wird, da sind wir uns nicht so ganz einig. Die Bibel spricht davon, wie ein Dieb in der Nacht, so plötzlich wird Jesus wiederkommen. Aber wann das jetzt genau sein wird und was bis dahin geschehen wird, darüber streiten sich viele Leute. Was wird an Negativen noch geschehen? An Zerstörung, an Klimawandel, an Krieg? Sind das alles Zeichen dafür? Oder was wird vielleicht auch an Positiven bis dahin geschehen? An Zusammenarbeit, an Entwicklung, an Bekämpfung von Hunger, von Krankheit und so weiter. Ich möchte jetzt an der Stelle gar nicht mit euch spekulieren, was alles sein mag oder kommen mag. Ich finde es ganz spannend zu schauen, was dieser Christushymnus eigentlich zu diesem Wiederkommen Jesu andeutet und was eventuell ganz anders sein wird, als wir das denken. Weil man könnte diese Texte so lesen, die Knie von allen werden sich beugen und dabei denken, endlich, endlich drückt Gott die runter, die es selber nicht machen. Endlich kommt Gott, haut auf den Tisch und die ganzen Kriegstreiber der Welt werden niedergeschmettert, weil vor der Macht Gottes kann keiner bestehen. So könnte man das verstehen oder das lesen. Und so habe ich das früher auch immer gelesen, gedacht, yes, endlich jemand, der es den Verbrechern der Welt zeigt. Aber wenn ich schaue, wie Gott selbst in Jesus Christus den Menschen in der Welt begegnet, da ist das irgendwie anders. Da ist das dienend. Da überwindet er die Welt mit Liebe. Nicht durch Gewalt, nicht durch Herrschaft, nicht durch Ausbeutung, so wie die irdischen Herrscher ihre Autorität ausüben, sondern dienend und durch gewinnende Liebe. Das Versprechen der Jesushaltung ist, Gott erhört, wer sich erniedrigt, und eines Tages werden alle anerkennen, dass Jesus der Herr ist. Und die verbunden ist damit die große Hoffnung, dass Gott eines Tages Gerechtigkeit und Frieden herstellen wird. Aber wie das ganz genau so ist, ich glaube, die Jesus-Haltung wird die Art und Weise sein, wie Gott das wahrscheinlich vollzieht. Und nicht unbedingt die Gewaltfantasien oder was wir uns vielleicht im ersten Moment denken. Und damit zur Einladung in diesem Text, meinem letzten Gedanken. Dieser Text, da lädt ja oder fordert Paulus dazu auf und lädt dazu ein, dass wir uns an Jesus orientieren, dass wir seinem Vorbild nacheifern, ihm nachfolgen, also den Weg der Nachfolge gehen. Und an Palmsonntag, da gab es ja richtig viele Menschen, die Jesus zugejubelt haben. Es gab ganz viele Schaulustige und trotzdem wissen wir, diese Freude war so ein bisschen der Kipppunkt. Kurze Zeit später rufen die Hosianna, gelobt sei der da kommt im Namen des Herrn, die rufen, kreuzigt ihn. Es ist also gar nicht arg weit weg davon. Und was dann zunächst wie als Ende der Jesusbewegung aussieht, als nämlich Jesus ans Kreuz genagelt wird und stirbt, das ist am Ende keine Niederlage, sondern es ist der größte Triumph von Gott. Er nimmt das Leid der ganzen Welt, die ganze Angst, die ganze Not, die ganze Schuld, die ganze Scham mit an dieses Kreuz und eröffnet damit einen Weg zu Gott. Gott lässt sich für uns, die wir im Schmutz der Straße sitzen und betteln, kreuzigen. Er geht auf Augenhöhe mit mir, egal wie tief ich gesunken bin. Also viel tiefer als ein Verbrechertod am Kreuz kann man gar nicht sterben. Und deshalb versteht er auch mich in meinen Tiefen und meinem Zerbruch. Hätte Jesus bei seiner Ankunft auf sein Recht gepocht, hätte er daran festgehalten, den Status und die Anerkennung zu kriegen, die ihm doch eigentlich gebührt, dann hätte er bekommen, was er verdient hat. Das Problem ist aber, wir hätten doch dann eigentlich auch bekommen, was wir verdient hätten. Stattdessen legt Jesus seine Rechte nieder, sogar sein Leben, damit wir dadurch bekommen können, was wir selbst nie hätten verdienen können, die Möglichkeit, ein Leben mit Gott zu führen. Wenn du noch nicht mit Jesus unterwegs bist, aber merkst, da ist was, was Gott in mir weckt, er lädt mich ein, zu ihm zu kommen, dann lade ich dich ein, jetzt in den kommenden Liedern innerlich Gott darauf zu antworten. Und gerne kannst du auch nach dem Gottesdienst auf mich zukommen und wir können darüber reden, was dann die nächsten Schritte auf deinem Weg der Nachfolge sein könnten. Wir sind alle auf einem Weg. Maria hat gesagt, heute ist ein Freudentag. Wir freuen uns darüber, dass der König kommt. Und wir wissen doch, mit diesem Freudenfest beginnt auch die Karwoche. Beginnen auch schwere und traurige Tage, die vor uns liegen. Bestimmt gibt es auch in deinem Leben schwere und traurige Dinge, die dich bewegen. Jesus ist diesen Weg vom König zum Bettler in aller Konsequenz gegangen und hat viel dieser Traurigkeit auch in dieser Welt miterlebt. Was für die Nachfolger Jesu aber dann wie das Ende schien, nämlich das Kreuz, das war erst der Anfang, denn wir wissen, dass eben dem Karfreitag auch der Ostersonntag folgt. Jesus ist vorausgegangen, wir sind eingeladen, ihm nachzufolgen, einander zu dienen, und wenn wir keinen Ausweg sehen, dann dürfen wir darauf vertrauen, dass er einen Ausweg sieht, dass er in der Lage ist, die Dinge zurechtzurücken. Er lädt uns ein, ihm nachzufolgen. Amen.